Willkommen zu unserem Podcast Forschen mit Friends. Das ist unsere erste Folge und vielleicht auch unsere letzte, wissen wir noch nicht. Ist aber erstmal angelegt als eine einmalige Geschichte. Ich bin Rosa und bei mir oder mit mir spricht heute
Kat, hallo, auch
Helle.
von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir zusammen jetzt diesen Podcast aufnehmen. Bin ein bisschen gespannt, was dann hinten bei rauskommt.
Ja, wir freestylen ein bisschen. Also wir haben ein bisschen Skript, aber der Großteil ist Freestylen. Ich mag erstmal erzählen, worum es hier überhaupt geht. Es geht um Forschen mit Friends. Das heißt, Rosa, das bin ich, ist die Person, die mit dem Projekt angefangen hat. Und Kat ist einer meiner Friends und war so lieb, mit mir zusammen zu forschen. Und wir haben wiederum andere Friends eingeladen, um mitzuforschen. Dazu wird Kat gleich nochmal mehr erzählen. Ich mag erstmal den großen Rahmen abstecken. Also dieses Forschungsprojekt ist ein Teilprojekt vom MTC, das heißt Mind the City in Lang. Das ist ein Forschungsprojekt, das ist mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg, wo ich arbeite und Kat jetzt auch, in Kooperation mit der Ethnologie der HU beantragt worden. Wir haben uns dann aufgetrennt. Das läuft seit Mitte 2020 und läuft bis April nächsten Jahres. Also 4 Jahre waren das jetzt. Und im Zentrum ist immer so das Thema Bedürfnisse von Menschen mit Verrücktheitserfahrungen in Krisen und die Frage, welche Art der Unterstützung angemessen sein könnte. Was brauchen verrückte Menschen, wenn es ihnen schlechter geht? Und ein Fokus ist auch alternativere Versionen, wie zum Beispiel Community Care oder auch eben Friend Support. Dabei ist uns sehr wichtig, dass es ein intersektionaler Ansatz ist. Das heißt, wir wollen uns verschiedene Wissensformen angucken. Also nicht ausschließlich universitäres Wissen, sondern eben auch vor allem um situiertes Wissen. Das heißt, Wissen, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, zum Beispiel in meinem Fall als eine verrückte Person, als eine queere Person und was diese Lebensart oder meine Positionierung so mit sich bringt und was ich daraus so gelernt habe. Patricia Hill Collins zum Beispiel macht die sehr nachvollziehbare und hilfreiche Unterscheidung in Wisdom and Knowledge. Die sagt halt, es gibt sowas wie Buchwissen, das wäre dann das Knowledge, Book Knowledge, und Wisdom, das ist so Weisheit, ne, Erfahrungswissen. Und in diesem ganzen Forschen mit Friends wird beides immer wieder einfließen. Und der Wunsch ist auch dem Wisdom, also der Weisheit, die Stellung zukommen zu lassen, die ihr zusteht, nämlich mehr Anerkennung in diesem sogenannten wissenschaftlichen Kontext. Das Ganze ist ziemlich sogenannt autoethnografisch, weil ich eben sehr viel über mich erzähle und aus meiner Perspektive und also nicht nur ich, aber ich bin eben so ein bisschen in der leitenden Position und es geht eben ganz viel darum, die eigene Erfahrung zu teilen und das eigene Wissen mit den anderen. Der Vorteil daran, wenn Menschen mit Friends zusammen forschen, ist natürlich, dass Mensch sehr nah aneinander dran ist, sich gegenseitig schon vertraut und wenn es um Themen geht wie Krisen oder eigene Verrücktheitserfahrung, eigene Diskriminierungserfahrung, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn Menschen sich miteinander sicher fühlen, dass der Space safer ist, um über eben belastende Themen reden zu können. Also es gibt hier ein radikales Ja zur Subjektivität der Perspektive, wie gerade Kilomba gesagt hat. Wir feiern im Prinzip unsere Perspektive ab. Das Ziel ist med-situiertes Wissen, also ne, Wissen von verrückten Leuten, und mehr situierte Weisheiten aus der Community hörbar zu machen und mit der Community auch wieder zu teilen. Das war so der große Rahmen.
Ja, du hattest ja schon ganz richtig gesagt, du erstmal in so einer leitenden Position oder Funktion in dieser Forschung. Der Hintergrund ist nämlich, dass du ja alleine erstmal in diese Forschung reingegangen bist, Rosa, bevor ich quasi als Friend, noch nicht mitforschen, aber als Friend, der in diese Forschung einbezogen war, dir auch ein Interview gegeben habe. Das war ja Ende Dezember, Anfang Januar 2023, als du mit 5 Leuten aus deinem engeren Friends-Circle Interviews geführt hast. Das waren alles, wie gesagt, engere Menschen von dir und du warst eben auch mit drin in dieser, oder hast dich selber mit interviewt, ne? Was ja auch eine spannende Geschichte ist, das eigene, wie du sagst, Wisdom damit reinzubringen. Die ganzen Menschen, die da interviewt wurden, also mich unter anderem ja auch, meine Positionierung mit meinen Diskriminierungserfahrungen, Rassismuserfahrungen, auch queerfeindlichen Erfahrungen, sind ganz unterschiedlich positioniert. Alle sind allerdings mad und auch Psychiatrie erfahren. Das heißt, alles Verrückte, die quasi schon drinne waren in der Klapse und das miterlebt, mitmachen mussten. Queere Menschen, nicht-binäre Menschen, 2 Personen aus der Gruppe sind People of Color und 3 weiße Menschen, die da interviewt wurden. Nach diesen Interviews, was dabei rausgekommen ist, war so, sagen wir mal, so spannend, ne, dass du ja auch gesagt hast, du würdest das gerne nochmal im nächsten Schritt in der Fokusgruppe dir anschauen. Teil dieser Fokusgruppe dürfte ich dann auch sein. Die haben wir dann Juni 2023 durchgeführt und auch aufgenommen. Ne, darum soll es heute eben auch ganz viel gehen, um Teile dieser Interviews, Teile dieser Fokusgruppe, die wir hier euch mit präsentieren möchten oder eben auch darüber ins Gespräch kommen möchten, zu den Themen, die du ja eingangs schon, ne, ein bisschen angerissen hattest. In der Fokusgruppe waren vor allen Dingen auch so zentrale Fragen auf Basis auch aus den Sachen, die aus den Interviews mit rausgekommen sind. Was macht Erfahrungswissen in der Krisenbegleitung aus? Das heißt, wenn Menschen in Krisen sind, wenn Verrückte in Krisen sind, die wir leider alle immer wieder mal mehr, mal weniger durchmachen, wie kann sich Erfahrungswissen da niederschlagen? Welchen Stellenwert kann es haben? Welche positiven Folgen können dabei auch rauskommen, wenn wir Leute haben, die mit Erfahrungswissen in die Krisenbegleitung gehen? Ganz grob auch gesagt, was da ein wichtiger Punkt war, der uns interessiert hat in der Fokusgruppe, in unserem gemeinsamen Gespräch. Was ist auch Community Care? Was ist Friends Care? Wie fühlt sich das an, wenn Menschen, die mir sehr nahe sind, Menschen, die ähnliche Positionierungen haben wie ich, mich in Krisen begleiten, dabei sind, sich umeinander kümmern, miteinander kämpfen. Der Gesellschaft, in der wir doch sehr viel Stigmatisierung natürlich auch erfahren aufgrund unserer Verrücktheit. Ja, wie uns da das Leben in Anführungsstrichen leichter machen können auch und uns gegenseitig begleiten, herausziehen, unterstützen und uns selber dabei auch im Blick behalten. Nach dieser Fokusgruppe bin ich in die Forschung mit eingestiegen.
Juhu.
Da hattest du mich eingeladen. Da habe ich mich auch total gefreut, weil tatsächlich ich lange nicht mehr so in empirischen Forschungen mit dabei war und das ganze Material dann ja mehr oder weniger schon kannte, auf jeden Fall aus einer erforschten Perspektive, wobei das dann ja eben auch verschwimmt in dem ganzen Komplex Forschen mit Friends. Und wir beide haben uns dann ab dem Zeitpunkt zusammen überlegt, was könnten wir denn jetzt machen mit den ganzen super spannenden Geschichten, mit den ganzen kontroversen, aufregenden, auch uns sehr shaking Punkten, die wir da aus der Fokusgruppe, aber auch aus den Interviews mitbekommen hatten und haben uns zuerst mal überlegt, was ganz schön wäre, weil wir einfach aus diesen ganzen Gesprächen mit unseren Friends so viel Wisdom rausbekommen haben. Also wir haben eins nach dem anderen gute Tipps, hört sich eigentlich fast zu banal an, aber genau, gute Leitfäden, gute Inspirationen bekommen, wie wir mit Krisen umgehen können, wie unterschiedliche Menschen aus unserem Zirkel dann eben mit diesen Krisen umgehen. Und das wollten wir irgendwie festhalten. Zum einen haben wir uns da überlegt, sowas wie eine Handreichung zu machen. Und da haben wir ein Zine tatsächlich angedacht und haben das dann auch umgesetzt. Ein Zine ist ja so ein bisschen aus der Community heraus ein Do-it-yourself-Magazin. Das heißt, wir haben den Menschen aus der Fokusgruppe zusammen nochmal über diese Fragen nachgedacht, wie wir sie auch ein bisschen anders nochmal darstellen könnten. Jede Person von uns hat ja in irgendeiner Art und Weise einen kreativen Output. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich bei ganz vielen verrückten Menschen beobachte, ob es selber, ne, irgendwann passiert ist oder spätestens dann in der ein oder anderen Kunsttherapie-Session, wo man doch gemerkt hat, ja, irgendwie tut das doch ein bisschen gut, ne, sich mal hinzusetzen und das anders noch auszudrücken. Und dann haben wir alle gebeten, da nochmal drüber nachzudenken, wie in so eine Zeitschrift, in so einem Zine es aussehen könnte. Und da ist was ganz Wunderbares bei rausgekommen. Also finde ich, haben auch schon einiges an gutem Feedback dazu bekommen. Das ist tatsächlich schon im Umlauf, dieses Zine. Das heißt, was tun, wenn es kriselt? Ein konfuses Toolkit. Hier liegt der Schwerpunkt, wie gesagt, eben auf unserem eigenen Wisdom zu Krisen. Und eben, was stellen wir uns da auch unter einem guten Support vor? Was haben wir da schon erfahren? Und das Nächste, was wir jetzt machen wollten, in Anschluss an dieses sehr schöne Scene, ein Podcast, was wir jetzt ja hiermit heute tun, wo wir den Schwerpunkt nochmal legen auf die positionierte Begleitung. Positionierte Begleitung, ich glaube, das ist so ein Begriff, da steckt ganz viel drin von dem, was wir jetzt schon eingangs gesagt haben. Mhm. Aber das wird sich auch im Laufe dieses Podcasts nochmal ein bisschen rauskristallisieren, was wir genau damit meinen oder was wir jetzt angedacht haben, was so eine positionierte Begleitung in Krise, aber auch generell einfach im Support-System einer verrückten Person sein kann.
Ja, danke schön. Genau, das Coole sowohl am Sinn als auch am Podcast ist, was wir vorhin schon angekratzt hatten, die Idee, das wieder zurückzugeben in die Community. Und beim Artikel schreiben und so weiter und so fort erreicht Mensch ja immer eine bestimmte Base oder eine bestimmte Gruppe an Menschen, die jetzt auch nicht per se uninteressant ist, aber es bleibt halt immer in diesen komischen akademischen Zirkeln. Und der Vorteil ist bei Podcasts und auch bei einem Zine, dass es ganz andere Kanäle sind, also nicht nur in der Verteilung sozusagen und wen es erreicht, sondern auch, wie es gestaltet ist und wie es verstehbar ist, dass es weniger barrierehaft ist als so ein wissenschaftlicher Artikel. Deswegen freue ich mich auch, dass wir genau diese beiden Wege auch wählen. Und das Zine gibt es auf jeden Fall auch auf meiner Homepage, beziehungsweise ein Blog von einer Forschungsgruppe, in der ich auch Teil bin. Das ist das Hinterzimmer. Da gucken wir vor allem auf kollaborative Forschung, weil ich in anderen Projekten immer wieder mit auch PsychiaterInnen zusammen forsche und wir Menschen mit Psychiatrieerfahrung sind und ohne. Und da gibt es dann Podcasts über diese Zusammenarbeit, was es da für Vor- und Nachteile gibt, für Herausforderungen und was wir so bis jetzt erlebt haben, um Menschen auch so ein Feedback zu geben. Mach das auch, mach das nicht. Wenn du es machst, erwartet dich Folgendes oder so. Und da haben wir auch das Zine unter den Veröffentlichungen geparkt. Das kann man schon anklicken und angucken. So viel erstmal zu dem, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Also letzten Endes ist all das, was wir jetzt besprechen, immer auf Basis der Aussagen der Friends und mir. Also wie du es schon gesagt hast, auch die Fokusgruppe. Also ich habe das komplett basiert auf das, was ich vorher rausgefunden habe, was vorher geteilt wurde von meinen Friends und von mir. Und dann dachten wir hätten total Lust, mit O-Tönen zu arbeiten. Während der Fokusgruppe habe ich gedacht, eigentlich will ich es am liebsten einfach komplett veröffentlichen. Das ist so toll, was hier erzählt wird. Ne? Und dann haben wir ein bisschen festgestellt, okay, es ist ganz schön viel. Es ist sehr dicht.
Und auch sehr persönlich teilweise.
Ja, danke. Sehr persönlich und gleichzeitig aber auch sehr springend, wie das so ist in spontanen Gesprächen einfach. Und erstmal haben wir uns sehr konzentriert auf die Psychiatrie und was eigentlich scheiße läuft in der Psychiatrie. Du hast es schon gemeint, einige von uns haben Psychiatrieerfahrungen schon als junge Menschen gemacht und eben auch in Akutsituationen. Und deswegen dachten wir steigen mal direkt ein mit ein paar Zitaten über die Psychiatrie.
Apropos Psychiatrien vermeiden, für mich ist das Thema so weit weg, dass ich sogar vergessen habe, dass ich das vermeide. Es kommt gar nicht mehr für mich in Frage eigentlich. Weil ich war, wie gesagt, wirklich so, ich glaube, wirklich so 16 Mal oder so bis 25. Bin auch rein und raus, dann haben sie immer gesagt, wir können jederzeit wiederkommen. Ich kenne ja diese ganzen Nervi-Sätze aus der, ich habe ja fast das Buch, könnte ich wahrscheinlich selber schreiben, dass die gelesen haben. Und immer, ach Gott, am schlimmsten, heute oder gestern muss ich auch wieder daran denken, so, diese Art, die eine Betreuerin hatte früher bei uns, habe ich dir auch schon mal erzählt, diese Art, zuerst so richtig bekräftigend zu sein, ja, du hast jetzt gesagt, das ist so und so, das sehe ich auch und so. Und du weißt schon, es geht jetzt darauf hinaus, dass sie was einbringen kann.
Ein Aber.
Ja, es gibt gleich das Aber. Und du spielst, und wenn du schon alles fühlst und du hast schon tausendmal diesen Sprech so miterlebt, dann ist es einfach schwer. Meine Betreuerin meinte auch, ich habe das Gefühl, du bist ziemlich übertherapiert.
Was ich bei den Zitaten wichtig finde und bemerkenswert ist, dass ich in dem Gespräch des Interviews auch mit der Freundin besprochen habe, dass sie das Gefühl hat, die Psychiatrie war eher ein Hindernis. Also die Freundin hat heute Probleme, sowohl bei sogenannten Professionellen als auch bei FreundInnen Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie so viel negative Erfahrungen gemacht hat in der Psychiatrie, die viel mit Paternalismus zu tun haben und wenig mit Verbindung, dass sie bis heute damit zu kämpfen hat, zu vertrauen und sich einzulassen.
Ja, ich glaube, das geht nicht nur sowieso. Irgendwie ist das ja ein Thema, dem man ganz oft begegnet. Wenn du mit Menschen sprichst oder auch wenn ich an meine eigenen Psychiatrieerfahrungen denke, dass einem Menschen schwerfällt, mit der Rolle der SupporterInnen oder Personen, die da in dem Supportsystem eigentlich drin sind, in so eine Art Verbindung zu treten. Was bedeutet auch Verbindung für uns in der Krise? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus, wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz alleine und ein Mensch kann tatsächlich in Verbindung mit uns treten. Und ich glaube, das ist in der Psychiatrie auch aus meinen eigenen Erfahrungen sehr schwer gefallen, zumindest nicht mit anderen InsassInnen, also anderen Menschen, die eben auch mit drinne gesteckt haben, sondern eher eben auch mit den Leuten, die ja eigentlich da waren, um out zu reachen, um für uns da zu sein, um zu supporten, deren Rolle das ja auch war.
Ich glaube, es hat manchmal was damit zu tun mit dieses Resonanzthema. dass du Resonanz nur erzeugen kannst und Resonanz lässt sich ja selbst wahrnehmen. Und Resonanz entsteht aber nur, wenn es eine Umgebung gibt. Und wenn du in Körperkontakt mit Menschen oder mit Tieren oder auch mit Plüschtieren gehst, hat die Resonanz ja plötzlich quasi
ein Gegenüber. Ja.
Und das wiederum lässt dich aus diesem, gerade bei Isolationsgefühl ist ja das Gefühl, quasi ohne Resonanz zu sein. Oder dass, wenn ich dreimal sage, ich habe für mich die Perspektive auf, Krise ist für mich folgender Zustand. Und du bist hier Psychiater, der mir immer sagt, hier Medikamente, die machen es weg. Und wir können da nicht drüber reden, weil wir offensichtlich, du gehst nicht in Resonanz mit mir und du bist für mich gar kein Gegenüber. Und du hast hier gekommen lauter Erwartungen, die nicht zu meinem Weg, den ich damit gehen will, passen. Also sind die alle aussortiert. Ich glaube, das zieht sich durch, dass jede Art von Institution, Psychiatrie, Psychosomatik, psychosomatische Fachklinik, Reha-Klinik, glaube ich, grundsätzlich ein sehr strukturorientiertes System haben, mit Menschen umzugehen. Und das ist nicht hilfreich, weil es eben diesen Resonanzgedanken komplett außen vor lässt.
Wie René in den Zitaten ja auch ganz gut beschrieben hat, oder du auch, Rosa, dass du in deinem Gegenüber kein Wiedererkennen oder kein Wiederklingen, keine Resonanz eben findest, dadurch, dass die Menschen sich so ein bisschen von dir abschotten, sagen, hier nimm Medikamente, wir reden nicht darüber, wir können nicht zusammen da durchgehen, du musst alleine da durchgehen. Ja? Und das ist auch dieses Gefühl, glaube ich, dieser Isolation, was ihr beide ja genannt hattet. Und wie ich das auch schon gesagt habe, dass das sich dann anfühlt, dass du trotzdem alleine bist, auch wenn du eigentlich in einem System oder einem Support-System bist, wo ja ganz viele Menschen um dich herum sind und ganz viele Menschen sich eigentlich in Anführungsstrichen kümmern sollen. Und dann du da aber stehst und nicht das Gefühl hast, dass du mit diesen Menschen in Verbindung gehen kannst, dass diese Menschen nicht auf dich reagieren.
Ja, voll. Das ist diese komische Idee von Professionalität oder von professioneller Distanz. Dass du irgendwie als Mitarbeitende in diesem System als Person gar nicht vorkommen kannst. Und dementsprechend kann ich aber als Person, die das nutzt, nicht in Kontakt mit dir treten. Und das, was René sagt, finde ich voll nachvollziehbar. Du wirst dadurch isoliert. Und das ist ja noch absurder, wenn du mit Menschen zusammen bist und nicht in Kontakt gehst. Das ist für mich noch schlimmer, als alleine zu Hause zu sein. Also das macht mich wirklich verrückt, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Und ich kann keine Verbindung aufbauen. Das fühlt sich richtig einsam an und isoliert.
Und ist es nicht auch so, dass du dann das Gefühl hast, obwohl du eben ein Mensch unter Menschen bist, verlierst du so ein bisschen diese Menschlichkeit, weil diese anderen Menschen dich ja irgendwie so verdinglichen, pathologisieren, dich auf jeden Fall in eine andere Ecke reinstellen.
Und als Ärztin, als Therapeutin, als Psychiaterin, das habe ich auch in meinem Job mal wieder, dass gesagt wird, dir wird eigentlich von Anfang an abtrainiert, Emotionen zu haben oder da zu sein als Mensch. So. Was für mich völlig absurd ist, weil ich kann doch nicht mit Menschen in der Krise arbeiten und selbst als Roboter auftreten oder als Person oder als Mensch ohne Eigenschaften. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Also ich glaube, wenn es sowas gäbe, also so, ich würde mal den Begriff benutzen, irgendwie ja eine positionierte Begleitung. Also Menschen, die eben bestimmte Erfahrungshintergründe mitbringen. Da müsste das aber, finde ich, schon auch was sein, dass das professionalisiert wird.
Und ist es nicht so gerade im professionalisierten Bereich tatsächlich so, dass das ja auch eine Methodik ist, also diese emotionale Distanz da reinzubringen, also jetzt gerade aus einer therapeutischen Perspektive oder so, also wenn du dann meinst, dass weil du jetzt gerade meintest, ich muss eigentlich mit meinem Gegenüber da in einem Gefühl sein und mitgehen. Und das ist ja eigentlich etwas, wo TherapeutInnen versuchen gerade das eben nicht zu machen, mit einer sehr subjektiven oder persönlichen Beziehung da reinzugehen, sondern schon empathisch und mitfühlend und wie auch immer, aber versuchen das eben auf einer professionellen Ebene zu halten.
Der Raum halt aufgemacht wird, merkst du, hier ist überhaupt kein Raum für mich. Wenn ich etwas Tieferes über mein Wesen sage, dann fällt es eher klinisch irgendwo hin und wird nicht mit mir gesprochen, sondern die Person hat Probleme in der Richtung.
Und ich glaube, vor allem in diesem ersten System, was ich meinte, gerade in der klassischen Psychiatrie gibt es leider sehr viele Verwahrungssituationen und wenig Situationen, wo Menschen als Menschen da sind.
Ja, Rosa, das bricht mir das Herz, wenn ich das so höre. Ja. Wir haben ja schon oft unsere Erfahrungen geteilt aus Psychiatrie und mit TherapeutInnen und diesem durch und durch professionalisierten Sphäre dieses Systems. Mhm. Und trotzdem, wenn ich das höre von dir oder von anderen Menschen, ich kann das manchmal gar nicht fassen, weil ich denke, das sind ja Orte der Heilung, Orte der Wärme, wo Menschlichkeit eigentlich stattfinden sollte. Im Gegenteil zu diesen schlimmen Sachen, die die Menschen dahin gebracht haben, schlimme Traumata oder schlimme Erlebnisse eben oder andere Herausforderungen, die wir da eben mit uns bringen, wenn wir uns in diese Verwahrungssituation begeben. Und dann kommt sowas bei raus. Dann ist das eine Situation, wo Menschen durchverwahrt werden mit Medikamenten. Natürlich sind Medikamente, ne, sage ich ja. Gar nicht, dass die nicht auch oft ganz, ganz toll sind und ganz viel bringen. Aber es sollte eben nicht darauf alles abgeschoben werden, sondern es sollte im besten Fall eine Ergänzung zu unserer Heilung, die ja doch auf einer menschlichen Ebene stattfinden sollte, in die Richtung, dass wir aus Krisen wieder gut herauskommen und eben nicht tiefer da reingeraten durch diese ja teilweise dann auch retraumatisierenden oder schlimmen Erlebnisse, die in so Kliniken passieren können, leider.
Ja, und auch einfach sehr oft passieren, gerade wenn Menschen in akute Ausnahmesituationen eingewiesen werden, sich einweisen, untergebracht werden gegen ihren Willen. Also darüber haben wir in den Interviews auch gar nicht gesprochen, weil wir auch da nicht so tief reingehen wollten. Und da will ich jetzt auch gerade kein Fass aufmachen. Aber das nochmal anschließend, dass das ja auch unglaubliche Dimensionen hat, wie du meinst, retraumatisierende oder ersttraumatisierende. Mir tut es auch total weh, weil ich denke, du gehst unglaublich vulnerabel an einen Ort, der von sich sagt, dass er da ist, um zu helfen. Und am Ende ist mein Eindruck, dass es vor allem darum geht, dass du keine Gefahr für dich oder für andere darstellst. Und Gefahr für dich, da meinen wir sehr konkret, dass du halt überlebst. In den meisten Akutstationen wird ja nicht geguckt mit dir, wie können wir machen, dass du dich wirklich gut fühlst und dass es etwas besser wird, sondern vor allem, dass du keinen Mist baust. Das ist auch für einige Menschen, die da arbeiten, nicht gut. Es gibt ja zum Glück auch ein paar nette Mitarbeiterinnen in der Psychiatrie, die es auch gerne anders hätten, aber das System ist halt so ausgerichtet. Aber es gibt auch genug, die HandlangerInnen sind und sich sehr gut zurechtfinden in dieser schrecklichen Struktur.
Ja, du hattest da schon auch angesprochen in der Fokusgruppe, dass jetzt in diesem einen Zitat, was wir jetzt von dir gerade schon gehört haben, nochmal, dass so eine Art positionierte Begleitung, wie du den Begriff da schon benutzt hast, also eben Menschen, die eben bestimmte Erfahrungshintergründe mitbringen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen teilen, es müssen ja nicht die gleichen sein, aber ähnliche Erfahrungen, wo eine Resonanz dann eben passieren kann, wo ein Mitgefühl, also eine Empathie dann eben nochmal anders sein kann. Was würde das eigentlich mit uns machen und wie wäre das in einem klinischen Kontext, so eine positionierte Begleitung dazu haben?
Ja, also es gibt von, ich nenne es jetzt mal Interventionen, auch wenn ich skeptisch bin, die Mini-Interventionen von GenesungsbegleiterInnen, die ja selbst Psychiatrieerfahrung haben und dann im psychiatrischen Feld, vor allem auch eben in psychiatrischen Kliniken arbeiten. Die Frage ist halt, wie viel Einfluss haben die wirklich? Aber auch da gibt es viele Interviews und mittlerweile auch Forschung zu, dass Menschen, die NutzerInnen sind in der Psychiatrie, gefragt werden, was mit einem Unterschied macht das für dich? Und darüber haben wir dann ja auch noch gesprochen und haben uns dann gefragt, positionierte Begleitung, kann die quasi ein bisschen schützen vor dem, was wir gerade beschrieben haben? Wenn Menschen, die da arbeiten, selber ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie die, die da kommen, bringt das was? Und ja, wir haben ja auch gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Verbindung so ein Schlüssel ist für, du hast es jetzt Heilung genannt, ne, für Wohlergehen, für Bessergehen. Und haben dann noch ein paar Zitate auch von René, was oft in der Psychiatrie passiert statt Verbindung und was besser wäre.
Die pure Anwesenheit, das pure Dasein eines Menschen, stabil hört sich auch immer so, ich will das auch nicht werten sagen, ne, aber Menschen, die genau die vielleicht die Ressourcen haben in dem Moment, da zu sein, einfach. Und die müssen gar nicht mal groß was machen. Die müssen einfach nur, ich muss die Verbindung fühlen. Ich muss fühlen, dass da noch Menschen sind, die mich auch so in Anführungsstrichen sehen können. Ja, das ist ja auch immer dieses Gefühl, wie weit kann ich das anderen Menschen zutrauen oder ist mir das auch einfach unangenehm und peinlich?
Weil ich möchte nicht, dass eine Person sagt, guck mal, hier Skillliste wird besser. Sondern dass eine Person sagt, ah, okay, ich bin da.
darfst dich ausleben, auch in der schlimmsten Zeit. Und da ist jemand. Und der muss auch nichts sagen, der muss nichts tun, der muss nur da sein. Das ist für mich auch so ein Resonanzraum einfach. Ne? Der muss auch nicht die Erfahrung geteilt haben oder so. Das finde ich halt auch interessant bei dieser Resonanzgeschichte. Die ist irgendwie nochmal eine andere Kategorie, aber für mich auch mega hilfreich. Und ohne die geht es auch nicht, dass ich unterstützt werden kann.
Das letzte Zitat von mir widerspricht jetzt erstmal vermeintlich unserer These. Aber wir wollten nochmal darstellen oder mitteilen, wie viel das Thema war. Diese Sache mit der Verbindung und der Resonanz und der Menschlichkeit und des Erreichbarseins, was für eine fundamentale Rolle das natürlich, wie du auch vorhin sagst, eigentlich im Menschsein spielt, okay. Zugespitzt natürlich nochmal in einer Krisenmoment. Und diese Sache mit der Skillliste, die kennen, glaube ich, viele von uns, dass MitarbeiterInnen dann dir eine Skillliste in die Hand drücken und die mit dir abarbeiten, anstatt, wie René sagt, da zu sein. Und wir haben die These, dass Menschen, die anders positioniert sind, andere Nähe herstellen könnten zu den Nutzerinnen und haben uns gefragt, wie so ein bewusster Kontakt aussehen könnte. Oder andersrum, positionierte Begleitung meint nämlich eben nicht nur Verrückte unter Verrückten, sondern das braucht noch ein bisschen mehr.
Mit politisiert meint genau einfach sich in dem Umgang mit dem eigenen Standpunkt und dem Umgang mit der eigenen Biografie auch in Bezug auf meine Rolle in der Gruppe, ne, also im Kollektiv, in der Community, auseinanderzusetzen, ja, und da eben auch strukturiert ranzugehen vielleicht, also ne, nicht, also dass man eben Sachen bespricht in der Art von, ne, wir kommen zusammen als Gruppe und gucken, wie war das, wie ist dieser Prozess gelaufen, wie kann man das in Zukunft handhaben, eben frei von so Machtstrukturen, aber das genau, politisiert heißt für mich auf gar keinen Fall, dass du in irgendeiner Zeckenszene rumgesprungen haben musst und irgendwie Adorno gewesen, also das ist ganz ja, was ich da, also wovon ich mich distanzieren möchte, ne, aber ja, genau, das meinte ich mit politisiert, glaube ich, das ist so eine ganz freie Geschichte, aber vor allen Dingen glaube ich, so der Knackpunkt ist für mich so, der so Awareness für verschiedene Diskriminierungsformen so einen zentralen Raum einzuräumen, genau. Dieses aware miteinander umgehen.
Genau, dieses aware miteinander umgehen. Mhm. In dem O-Ton, ich finde, dass du das in der Fokusgruppe wunderschön ausgedrückt hast, zeigt halt auch nochmal, es geht wie gesagt nicht einfach nur darum, dass zum Beispiel, dass du jetzt auch mad bist und das reicht, sondern es geht um Accountability, Verantwortungsübernahme, es geht um Awareness, also eine Feinfühligkeit zu entwickeln und sich der eigenen Position auch bewusst zu sein, ob ich jetzt eine privilegierte oder nicht privilegierte Position habe. Und wir sind ja auch alle mehrfach verortet, wir sind ja auch eben zum Beispiel auf Color oder Weiß, wir sind queer und so weiter und so fort, das sind ja viele Positionen, die wir da haben. Und die Frage ist, wenn mich eine Person unterstützt, die ähnliche Positionen hat und vielleicht nicht nur verrückt sein, sondern eben auch andere, ob das eine Brücke bauen könnte in der Unterstützung, ob da auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit der Verbindung liegt.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich habe selber in der Hinsicht ja auch schon echt gute Erfahrungen gemacht. Und das ist genauso, wie du das gesagt hast, das hängt eben nicht nur oder steht und fällt nicht nur mit dem gemeinsamen oder gescherten Dimension des Verrücktseins, die einen verbindet, sondern da muss auch dann eben in der Begleitung oder in dem Support müssen die Menschen, die sich da hereinbegeben, natürlich auch sich ihrer Rolle bewusst sein, dass sie in dem Moment begleiten wollen, dass sie in dem Moment auch da sein möchten. Mhm. Und da deswegen dieses Stichwort Awareness und Accountability, also dass ich eben auch sage, ich bin accountable, ich halte mich accountable für die Aktion, die ich jetzt hier mache. Deswegen muss das ja auch ganz gut durchdacht sein. Ne? Wie bin ich für die andere Person da? Bin ich auch selber gerade stark genug? Gerade wenn es eben auch eine Verrücktheit ist, die da geteilt ist oder die verrückte Erfahrung, die da geteilt ist, habe ich gerade die Ressourcen und kann da eine Stütze für eine andere Person sein und da eben auch ehrlich sagen zu können, nein, das kann ich gerade nicht. Und ja, da eben eine Community zu haben, wo andere dann eben sind und sagen, aber ich kann das gerade. Das stelle ich mir als ganz wertvoll vor. Und in Teilen, wie gesagt, dürfte ich das auch schon erfahren. Ja, ja, auch gerade ne, in unserer Beziehung zum Beispiel. Und ich finde das total wichtig, wenn Menschen sich ihre eigenen Grenzen auch da bewusst sind. Und wie du jetzt gefragt hast, ob das eine Brücke bauen kann, ob das vieles leichter machen kann. Ich glaube, das kann eben leichter machen, sich zu öffnen, sich fallen zu lassen. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Punkte wie eine andere Art von Verbundenheit, wie wir ja eingangs gesagt haben, ne? Diese Verbundenheit da aufzubauen und sich selber auch wiederzuerkennen in anderen Menschen. Das ist uns Menschen ja ganz tief drinne gelegen. Wir wollen auch immer versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Stimmt, und zu sagen, ja. Okay, da spüre ich irgendwas, was resoniert eben. Da spüre ich irgendwie etwas, was, womit ich mich identifizieren kann oder wo ich dann eben eine Brücke schlagen kann. Ja, da haben wir auch in der Fokusgruppe sicherlich noch ein paar andere Vorteile besprochen, die von so einer positionierten Begleitung auch kommen können.
Also ich finde es sehr logisch, dass mir das Gefühl gibt, da sicherer zu sein, weil es halt safer ist. Also alles, was wir gerade besprochen haben, diese Übergrifflichkeiten und auch diese Fremdbestimmung der eigenen Identität, Positionierung, wie auch immer, Betroffenheit, kann ja alles sein. Von einem Menschen, der da überhaupt keine Ahnung hat oder im schlimmsten Fall auch abwertend dem gegenübersteht, ist ja eine ganz andere Sache. Und wenn ich das Gefühl habe, das hat auch gar nichts damit zu tun, ob die Person sonst, weiß ich nicht, ne, mit mir vibet oder einen coolen Charakter hat oder so, aber wo ich erstmal das Gefühl habe, da sind ähnliche Erfahrungshorizonte vorhanden. Das muss ja trotzdem nicht immer heißen, ne? Also nicht jede BIPOC-Person ist rassismus-sensibilisiert. Geht, ne? Also gibt es natürlich auch, dass du da auch ganz schlimme Erfahrungen machst. Aber erstmal finde ich schon, und das ist, ne, ist vielleicht so ein menschlicher Mechanismus auch so in unserer Natur oder wie auch immer, eine Grundstruktur der Psyche, dass da so eine Art von Verbundenheit, so ein bisschen dieses Wiedererkennen und so ein bisschen, und gerade wenn es in einer Krisensituation ist, so ein bisschen auch dieses Aufwarten. Also je wichtiger mir die Situation ist, desto mehr freue ich mich, dass da eben Leute sind, die einen ähnlichen Bezugsrahmen oder einen ähnlichen Erfahrungshintergrund mit sich bringen oder von mir auch erstmal vermutet.
Wie gesagt, habe ich tatsächlich gesagt, ich war sehr oft in Kliniken und möchte, hat sich was in mir sehr gewehrt, überhaupt noch irgendwas in diesem Bereich mit klinisch oder so zu tun zu haben. Und deswegen ist es auch schwer, da irgendwas anzunehmen. Und dann hat die Person halt auch, merke ich halt auch, kein Leben, wo so krasse Sachen passiert sind. Ansatzweise, und deswegen ist es so ein bisschen schwer, sich da zu treffen. Aber an sich hundertprozentig tut es mir gut. Es ist besser, sie zu haben, als sie nicht zu haben, auf jeden Fall.
Ich glaube, was wichtig ist, dass die Person selber einen Trauma-Hintergrund hat. Das heißt, sie weiß genau, was passiert. Also nicht genau, aber kann es sich wahrscheinlich vorstellen. Es ist auch eine queere Person. Das heißt, das muss ich auch wieder nicht erklären, so. Politisch sind wir relativ ähnlich in den Ansichten.
Eben auch Leute, die mit Süchten zu kämpfen haben, wo ich dann selber sage, okay, ich habe ähnliche Erfahrungen gesammelt, natürlich nicht diese, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gesammelt und jetzt bin ich eben in der unterstützenden Rolle, aber ich sehe mich dann auch immer auf der anderen Seite. Dass du als betroffener Mensch genauso gut in diese betreuende Rolle rein und raus wechseln kannst, ja, und dich deiner eigenen Erfahrung, die deiner eigenen Erfahrung damit ja auch, also dass du das quasi auch als Skill dann eben mitnimmst.
Das Zitat von Kat finde ich auch nochmal spannend, weil das auch darstellt, dass Erfahrung eben auch ein Skill ist. Und das macht natürlich nochmal auch eine andere Perspektive auf, dass zum Beispiel Erfahrung mit Süchten oder allgemein Trauma eben auch einen Skill darstellen, weil Mensch sich eben auf Dinge einstellen kann und wie du das da gesagt hattest, damals sozusagen beide Seiten verstehen kann. Und insgesamt entsteht der Eindruck, dass Menschen, die selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also ich sage jetzt mal Peers, so eine von auf Verrücktheit bezogen, dass Peers oft eine andere Art und Weise haben zu arbeiten. Insgesamt fällt mir das zum Beispiel auch auf meiner Lohnarbeit auf. Und da geht es ja noch nicht mal um Support von Menschen in Krisen. Da geht es allgemein einfach um, wie gehst du mit Arbeit um und mit deinem Leben. Und wir haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist natürlich in einem Beruf, wo es ums umeinander Sorgen geht, auch nochmal ganz anders. Und da habe ich auch nochmal eine interessante Erfahrung gemacht, die ich in der Fokusgruppe geteilt habe.
Also ich persönlich habe ja diese eine Geschichte, wo ich in der Krisenbegleitung war und ich glaube, die habe ich wahrscheinlich schon jeder einzelnen Person hier im Raum erzählt. Erzähle ich sie für den Rekorder. die hatten, das war ja eine Krisenbegleitung, die würde ich jetzt auf diesen Naja, alternativen Supportstruktur ein bisschen, also ne, so zwischen Community und psychiatrischen Systemen anordnen. Und die waren, ich war da einmal die Woche, nein, nicht ganz, alle 2 Wochen mal, als offiziell als Krisenbegleitung. Und eine Person war dabei, das war eine Genesungsbegleiterin, ne, also selber verrückt. Und die andere Person war eine Therapeutin in Ausbildung und nicht verrückt. Und wir hatten ein Gespräch geführt und mir ging es sehr schlecht. Und ich habe mich ausgeweint da. Das ist für mich einfach oft ein guter Ort, ne, wo ich das alles mal lassen kann und einfach mal sagen kann, das läuft einfach gerade alles richtig scheiße, mir wächst alles über den Kopf. Und dann hat die Therapeutin versucht, für mich die Kurve zu bekommen und hat gesagt, ja, okay, Und was können Sie denn da jetzt Gutes mitnehmen? Und es war total der Schlag vors Gesicht. Ich war so, was? Ich habe mich gerade ausgeheult, habe dir erzählt, wie scheiße mein Leben ist. Und du sagst so, ja, aber manchmal, da scheint doch auch die Sonne. Das ist doch gerade überhaupt nicht angezeigt, so.
Ja.
Und dann sagt die Peer-Person so, ja, manchmal ist halt einfach alles scheiße. Und das darf auch so sein. Und ich habe schon gemerkt, wie ich war kurz davor umzuschalten auf Funktionalmodus. Achso, warte, ich muss jetzt was suchen, weil das erwarten die von mir. Ja, also ich habe ja wirklich tolle Freundinnen. Also ich war schon kurz davor, so ihr zuliebe mein Leben auf die Reihe zu bekommen, damit ich, weil ich die Tendenz schon dann habe, auch der Person gefallen zu wollen. Oder jetzt, die wird ja schon wissen, was sie tut. Oder keine Ahnung, was es genau ist, warum ich dann ich meine, das ist ja auch eine machtvolle Situation. Ich habe dann das Gefühl, ich muss das jetzt machen, was die mir sagt. Ich muss jetzt irgendwie das Ruder rumreißen und sagen, nee, keine Angst, ich springe nicht aus dem Fenster. Also das klingt auch im Hinterkopf, dass ich Angst habe, dass die mich jetzt einweist oder weiß der Geier. Und dann sagt die andere Person einfach so, nimmt diese ganze Spannung, die in mir aufbaut und ich verzweifelt versuche, was Gutes zu finden, obwohl das überhaupt gerade gar nicht mein Bedürfnis ist, und sagt einfach, ja, manchmal sind die Sachen scheiße. Und ich habe es richtig so gemacht. Und das war einfach, weil die sofort gefühlt hat, weil sie selber verrückt ist, das ist gerade überhaupt nicht angesagt. Read the room. Ja, also können wir das nicht einfach alle mal hier hängen lassen? Das ist nicht angenehm. Es wäre jetzt angenehmer, wenn jetzt Rosa anfängt zu erzählen, wie toll Rosa Freundinnen hat. Dann würden wir uns alle besser fühlen. Aber vielleicht können wir auch mal wirklich mit dem Scheißgefühl hier sitzen und sagen und einfach nur sagen, ja, scheiße. Das ist echt anstrengend. So. Und das ist mir da so richtig in dieser Sitzung mit den beiden so richtig krass klar geworden, was das für mich bedeutet, gerade auch in Bezug auf so Verrücktheitserfahrungen, mit jemandem zu arbeiten, der Ahnung hat von Trauma, der Ahnung hat von außergewöhnlich anstrengenden emotionalen Zuständen in der Begleitung einer Krise oder eben nicht, sondern halt Bücher gelesen hat und das auch wirklich gut meint und auch ein netter Mensch ist, aber eben sich nicht vorstellen kann, was in der Situation wirklich gut wäre, sondern halt gelernt hat, wenn jemand so am Rad dreht, dann musst du halt irgendwas Aufbauendes finden. Und ja. Und nachdem wir alle da saßen und gesagt haben, scheiße, scheiße, ging es mir viel besser. Und ich konnte gut gelaunt rausgehen, weil ich durfte es einfach mal, es war Katharsis, ich durfte es einfach mal da lassen und ich musste eben nicht sagen, aber Leute, eigentlich ist alles in Ordnung und macht euch keine Sorgen, es ist super und ich gehe jetzt raus und esse ein Eis, sondern ich durfte einfach gehen und hängenden Hauptes rausgehen und draußen sagen, ja, und jetzt esse ich ein Eis. So.
Ich habe das Gefühl, dass es einen anderen Leistungsdruck gibt, dass Menschen, die selbst nicht wissen, wie das ist, in unglaublich aufreibenden, krassesten Krisensituationen zu sein, wenn die dann nicht wissen, wie das ist und du siehst das nur von außen, das macht ja auch eine Ohnmachtssituation auf. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht ohnmächtig fühle, wenn ein Mensch, den ich gerne mag oder überhaupt ein Mensch in meinem Umfeld in eine krasse Krise fällt. Aber ich habe eine Idee, wie das ist und ich weiß, dass es dazugehört. Das heißt, im besten Fall schaffe ich das zu sagen, ich halte das jetzt mal mit dir zusammen aus und nicht, das muss jetzt aufhören. Darüber haben wir in dem Zine auch ziemlich viel geschrieben. Eben dieses Ding von die Krise aushalten, dass Menschen in Krisen sind und nicht vor allem Druck ausüben, damit diese Krise möglichst schnell aufhört. Da hat René auch nochmal was zugesagt.
Ja, und das ist ja so ein bisschen absurd, jemandem in einem Krisenempfinden zu sagen, das muss jetzt sofort enden. Also kann eigentlich nicht funktionieren.
Und dann haben wir eben auch überlegt, dass diese Empathiefähigkeit vielleicht erhöht ist. Alles, was wir erzählen, ist natürlich auch nochmal von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Und nicht jede Person mit Krisenerfahrung ist empathiefähig oder sehr empathiefein sozusagen. Das stimmt jetzt nicht. Aber die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, weil ich habe das selbst schon mal erlebt. Und ich weiß noch, als dann meine, was weiß ich, Therapeutin da Stress gemacht hat mit, was war denn gut da dran, hat mich das mega unter Druck gesetzt. Und was würde mir helfen, dass jemand einfach nur mitfühlt und nicht schon Tipps gibt, wie es besser wird.
Gerade dieser Punkt mit dem Druck oder dieses gemeinsame Wahrnehmen von so einer Krise, was natürlich es einfacher macht, wenn du ein Gegenüber hast, das da sich darauf beziehen kann, dass da überhaupt ein Bezug, überhaupt eine Vorstellung hat, was einfach so eine gesellschaftliche Dimension eigentlich auch schon hat, dass ich das sehe, dass Menschen, die eben durch ihre Verrücktheit in der Gesellschaft so diese Leistungserwartungen oft nicht gerecht werden können, da oftmals dann eben hinten rausfallen. Und was würde es eben machen mit so einer Gesellschaft, wenn du immer ein Gegenüber hättest, das sagen würde, okay, take your time, ist Krisentime now, ja, nimm dich kurz raus, wir gucken einfach am nächsten Tag oder wie du auch Erfahrungen gemacht hast in einem Bewerbungsgespräch, wir können das auch per Videocall machen oder da eben niedrigschwellig rangehen oder eben überhaupt zugänglich rangehen, dass wir uns da nicht die ganze Zeit quasi anpassen müssen an so eine Leistungsgesellschaft, die sowieso unmenschlich ist, ne? Also da muss ich ja gar nicht groß drauf eingehen, aber gerade auf so einem gesamtgesellschaftlichen Level finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt mit diesem Druck rausnehmen und einen Bezug drauf nehmen. Daher denke ich, ja, dass diese Positionierung oder das Wissen über eine Positionierung natürlich, wo wir jetzt drüber sprechen, in der Begleitung ganz, ganz wichtig ist, aber meiner Meinung nach auch einfach viel weiter sickern sollte in alle Teile der Gesellschaft, eben gerade auch zu nicht verrückten Menschen, die da oftmals gar keine Vorstellungen darüber haben oder wo es eben überhaupt kein Thema ist. Und wie du jetzt eben gesagt hast, was ist denn das Schöne daran oder ne, dass da so gesamtgesellschaftlich ja ganz oft gesagt wird, den Fokus legen wir bitteschön auf das Angenehme, bitteschön auf das, was sich leicht verdauen lässt. Ja. Wir wollen das Schöne sehen und dass so eine Krise eben nicht schön ist und dass man die einfach auch so aushalten muss ganz oft, das bleibt da auf der Strecke und das macht das Leben nicht unbedingt leichter. Und gerade in der eigenen Krise, wenn wir da so tief drinne stecken, da zu kämpfen, zum einen, was dieser Druck oder dieser Funktionierendruck oder sie das schöne Druck, was das in einem Menschen hervorruft, aber eben auch solche Sachen wie, was ist das Wissen über verschiedene Diskriminierungsformen, ne, bei meinem Gegenüber, bei meiner Begleitung? Wie geht die vielleicht auch mit meiner queeren Identität um? Wie geht die mit meinen Rassismuserfahrungen um? Und da habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht und da weiß ich auch ganz genau, dass ich nicht alleine stehe. Das habe ich auch leider oft von anderen Menschen ja in Erzählungen oder auch drüber gelesen, auch ganz oft. Da gibt es ja auch gerade in Bezug so Mad Studies, gibt es ja einige Berichte, dass Diskriminierung in einer Krise dich natürlich noch tiefer reinreiten können, ne? Die dir noch mehr den Boden unter den Füßen wegziehen können, weil gerade bei Stichwort mehrfach marginalisierten Menschen, das sind ja ganz oft Diskriminierungsmuster, mit denen du zusätzlich zu deiner Verrücktheit sowieso im Alltag kämpfst. Das gehört einfach zum Alltag. Du stehst unter einer konstanten Belastung durch diese Diskriminierung. Du hältst dich ganz oft zurück und hältst dich zusammen und sammelst du deine ganze Resilienz und deine ganze Stärke, um mit diesen Diskriminierungen im Alltag umzugehen. Und wenn du dann tatsächlich in einer Krise dich befindest und noch diese Diskriminierungen triffst, dann zieht dir das ja auch komplett die Möglichkeit weg, dann Vertrauen zu deinem Gegenüber aufzubauen. Sprich, wenn meine eigene Identität dann in dem im schlimmsten Fall auch noch pathologisiert wird oder eben nicht anerkannt wird, was macht das dann mit mir in so einer Krise?
Ja, man könnte sich auch überlegen zu fragen, was war zuerst da? Das Verrücktsein oder die Diskriminierung? Ja, das ist das Verrücktwerden eine Folge der Diskriminierung?
Ja, und das potenziert sich ja auch gegenseitig dann.
Ganz genau, ganz genau. Es ist auf jeden Fall stark interagieren miteinander, um es mal nett auszudrücken, ja.
Ja, und da hatten wir auch in der Fokusgruppe ganz verschiedene Erfahrungen, wie wir auch am Anfang des Podcasts jetzt schon gesagt haben. Wir sind ja eine Truppe mit unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen, mit unterschiedlichen Positionierungen. Und was, glaube ich, ganz vielen hier aber auch passiert, dass es eben in Bezug auf Queerfeindlichkeit, Absprachen der eigenen Identität, da hattest du auch was dazu gesagt.
Oder ich kenne es von mir ja auch in Bezug auf, ja, ich bin halt keine Frau, aha, und dann geht der Schüssel los, so, ey, Leute, das ist nicht mein Problem, das ist euer Problem, aber ja. Ich bin wegen was ganz anderem hier.
Ich glaube, meine eigenen biografischen, wie auch immer, Biografie oder Erfahrungen in Bezug auf Diskriminierung versus die Lebensrealitäten, Horizonte, hört sich immer so ein bisschen bewertend an. Das finde ich nicht gut, aber genau, Lebensrealitäten, Erfahrungen des, in Anführungsstrichen, Fachpersonals. Und ich, also wenn ich jetzt die Runde hier nehme, glaube ich, haben wir alle auch so ein bisschen überschneidende Geschichten. Zum einen, was natürlich so sanistische Diskriminierung betrifft, klar, was die ganze Natur, möchte ich nicht sagen, Kultur der Sache mit sich bringt, ja, in dem System. Die Leute sind tatsächlich so darauf gepolt, es erstmal in Schubladen zu stecken, für sich, ja, eingeordnet und gehen dann ganz, das meine ich vorhin mit diesen saloppen Sprüchen und so, je nach ihrer eigenen Biografie gehen die dann halt einfach ganz, ach, interessant, ja, Bolivien, da war ich ja auch mal irgendwann Backpacking und so und ich möchte das nicht hören, das ist mir in dem Moment, ne, ja, schön, dass es für dich so ein krasses, weiß ich nicht, Touristenerlebnis war oder wie auch immer, eine Epiphany damals, aber für mich ist es halt ein krasses, zerrissenes Kultur, Heimat, wie auch immer, Problem. Ja, also das tut mir ganz schön weh. Ja, und ich möchte jetzt in diesem Kontext nicht darüber reden, weil es gerade wegen anderen Sachen. Und genau, also da kommst du dann so an den Punkt, dass du nicht dich gesehen fühlst.
Das Problem ist halt einfach nur, wenn du mit mir ein Problem hast, weil du keine Trans-Leute oder nicht-binäre Leute magst, ja, du sagst es aber nicht, dann fühle ich es ja trotzdem.
Ja, mit Identität und nicht zusätzlich noch dieses Angegriffen werden und dann, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das irgendwie total beschissen ist einfach, dass da noch diese zusätzlichen Probleme sind, die du da gar nicht aufmachen. Also so geht es mir auch in so einem Kontext, gerade in so einer Krise, geht's, ja, dass das dann noch mit reinspielt und dann noch mehr Probleme macht, als eh schon da sind. Also das ist ja nicht der Sinn der Sache. Bei mir ist da eher der, ich weiß nicht, ob das analogisch da gerade mit der Identität so, ob ich das nicht vergleichen kann, aber was bei mir hinfällt, ist halt zum Beispiel, dass ich mich als Bewusstsein in einem Körper empfinde und ich merke, dass im klinischen Kontext einfach ein anderer Raum auf ist und dadurch komme ich nicht in, kann ich nicht von mir ganz tief innen sprechen, weil ich anders erkannt werde. Ich weiß nicht, ob das ähnlich ist. Das ist halt gerade, wo es bei mir hinfällt. Irgendwie. Ja, dass ich nicht zu meinem tiefsten Wesen eben durchdringen kann und von dem, was wirklich verletzt ist, reden kann dann, weil ich anders erfahren werde in meiner Außenwelt da.
Warum ist es einem System, egal welcher Art, nicht möglich, die Person, die vor ihm ist oder die Person, die da in dieses System gerät, einfach zu fragen? Weil egal, was du sagst, ne, wenn ich jemandem sage, ich komme aus dem Osten, ich habe eine Gewaltgeschichte und ich bin ein Mädchen, dann hat mein Gegenüber sofort so eine Geschichte fertig. Ne? Also so. Und wenn der Psychiater ist, sowieso. Und dann fragt er höchstens noch, ob ich schon mal eine Borderline-Diagnose hatte oder ob ich sie jetzt haben möchte.
Möchten Sie jetzt eine haben? Ich habe hier eine, ja.
Na, diese ganzen Erfahrungsberichte, die mit Diskriminierung auf verschiedensten Ebenen zu tun haben, das ist ja eben nicht nur ein Problem, dem wir in der Psych begegnen. Das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie ich ja auch schon vorher angeteasert habe. Ich versuche das auch immer gerne so auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene zu sehen und dann in diesen Mikrokosmen wie jetzt eben Psych oder so, ne, dann spiegelt sich das alles wieder und kommt mit voller Geballtheit, gerade wenn du dann in so einer Auslieferungssituation bist, wo du deinem Gegenüber, deiner Pflegerin, deiner Ärztin komplett ausgeliefert bist, wie wir das gerade so im medizinischen Bereich, nicht nur in der Psych sehen, sondern eben auch in anderen medizinischen Versorgungsräumen, was jetzt genau im queerfeindlichen Kontext auch so Zuschreibungen beinhaltet mit Körper und Gender und wie das nicht wahrhaben wollen oder nicht akzeptieren, nicht tolerieren wollen von geschlechtlichen Identitäten da mit reinspielt.
Aber ich habe gerade halt sehr viel Zeit dazu damit verbracht, eine scheinbar geschlechtsspezifische Krebserkrankung zu haben in einem System, was mich die ganze Zeit als Frau mit Krebserkrankungen behandelt hat. Und das ist alles körperlich, ne? Die kommen rein, sagen guten Tag, ihre Brust. Ach so, und ihr Name, den würde ich auch gerne noch wissen. Und da hätte kaum einer mit umgehen können, wenn ich gesagt hätte, ja, das ist mein Körper, aber können wir mal aufhören, das mit irgendeiner Geschlechtlichkeit zu verbinden. Mhm. Aber du hast, egal wo, ne, die ganzen Netzwerke, die ganzen Supportsachen, das ist alles darauf ausgelegt, dass Brustkrebs halt weiblich ist. Und damit bist du schon mal, also so, und da ging es mir halt ähnlich, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss die ganze Zeit damit handeln, mein Körper wird behandelt und muss irgendwie abwehren, dass das Ganze drumherum, was da irgendwie existiert, dazu führt, dass ich mich von meiner eigenen erkrankten Brust irgendwie distanzieren muss, weil ich mich davon distanzieren muss, permanent als Frau behandelt zu werden. Und das ist auch ein System.
Mir geht es auch so, mit meinem Körper möchte ich zum Beispiel gar nichts. Das, oh, nee, ich will ja nicht, dass irgendwelche Leute da reingehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dann eben von fremden Leuten da dann noch diese Zuordnungen gemacht werden und Einordnungen. Und das stelle ich mir mega gewaltvoll vor. Und auch wenn es ein Hilfesystem ist, weil du, ne, es ist ja gut, dass es da ist und dass du brauchst es und so, aber dann in so einer Verletzlichkeit da reinzufallen, ja, finde ich mega, mega schlimm.
Ja, ich finde das so krass, wie du das nochmal in dem Zitat auch so betonst, diese Verletzlichkeit. Also ich höre da ganz viel dieses Ausgeliefertsein. Also es tut richtig weh, das so zu hören, dass der Körper also nochmal eine andere Angriffsfläche ist, das Wort, was mir einfällt. Nicht nur Psyche, auch Körper, wenn Mensch das so trennen will. Ne? Wie vulnerabel wir da einfach sind, wie zart wir eigentlich sind und wie schlimm das dann ist, da so viel Gewalt entgegengebracht zu bekommen. Und du hast dann auch nochmal dich darauf bezogen, dass ja auch selbst das in der Klinik gewesen zu sein, eine gesellschaftliche Stigmatisierung nach sich zieht.
Wo dann eben gesagt wird, und das hat ja mit Stigmatisierung zu tun, wenn du dich outest, wenn du sagst, okay, ich bin dieser Mensch, ich gehe jetzt in, wie auch immer, ein Frauenhaus oder sowas, ne, dann steht das in deiner Akte irgendwo drin. Ne? Wenn du in eine Klinik gehst, dann kriegst du keine Lebensversicherung mehr.
Wir haben es aber vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Bei MAD gibt es manchmal auch so eine Tendenz, Sachen im schlimmsten Fall zu romantisieren. Wir sind alle so kreativ und wir haben ja alle so viel Wisdom und so. Hey, true, haben wir alle. Aber es gibt eben auch eine Backside und das ist eben diese, was du jetzt hier auch beschrieben hast, Stigmatisierung, Benachteiligung und auch, dass es einfach auch Leid eine Rolle spielt, ohne dass du halt ausschließlich das bist. Es ist ja alles mal komplizierter, als wir es beschreiben können letzten Endes. Und ein Teil davon ist die Stigmatisierung und auch das Leid, das wir empfinden müssen durch Krisen und durch Einschränkungen aufgrund von vor allem dann in dem Fall psychischen Herausforderungen. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch Vorteile, Skills, Fähigkeiten, die wir erlernen aufgrund unserer Verrücktheit und der Lebenserfahrung, die wir gesammelt haben. Und diese Wertschätzung der Erfahrung, anstatt eine Form von einer professionellen Distanz herzustellen. Letzten Endes ist in unserer Gesellschaft mehr situiert sein, wird stigmatisiert, ist jetzt erstmal nicht unbedingt positiv assoziiert. Und wenn es Menschen gibt, die vor allem auch in ihrer Lohnarbeit sagen, ich oute mich und ich mache eine positionierte Begleitung und arbeite unter anderem transparent auf Basis meiner Erfahrung und meiner Weisheit. Es gibt Menschen, die haben den Mut, das zu machen. Und da hat René auch was zu gesagt.
Da diese Unterscheidung zwischen alternativen oder Community-Support zu professionellem Support, was unterscheidet die denn? Dass Menschen, die selbst betroffen sind, den Mut haben zu sagen, dass sie eigene Erfahrungen haben und dass die was mit ihnen gemacht haben. Während alles, was hier über professionell irgendwie über den, ne, alles, was so professionell hier gesagt wird, immer beinhaltet, ja, irgendwie möglichst distanziert von eigenen Erfahrungen, möglichst distanziert von der eigenen Identität, möglichst distanziert von irgendwas.
Eigentlich ist ja unser Anliegen, was wir hier haben, dass wir das, was wir gelernt haben, was wir geteilt haben in diesen Interviews und in der Fokusgruppe und was wir selbst in der Welt erleben, dass wir das mit der Community teilen. Und für Zoe war das auch ein sehr motivierender und optimistischer Blick auf Erfahrungen als MAD-positionierte Person, diese teilen zu können.
Ich beschäftige mich sehr stark damit, wie hätte ich erreicht werden können, was hätte anders laufen können, auch in Punkte, wo ich vielleicht was aufschreiben kann, was vielleicht anderen hilft.
Ja, das ist total schön zu hören, dass Menschen, ne, auch aus ihren Krisen, aus der schwierigen und herausfordernden Erfahrung auch so viel Gutes dann am Ende doch ziehen können. Oder was heißt am Ende, ne, zwischendrin ziehen können und sich eventuell eben in so eine Position zu begeben, wie du ja auch schon gesagt hast, Leute, die da sich bewusst dafür entscheiden, sich dazu empowern und zu sagen, das ist meine Erfahrung, mit dieser Erfahrung habe ich auch einen besonderen Skill, mit dieser Erfahrung kann ich anderen Menschen, die betroffen sind, auch besser helfen. Und da gibt's ja tatsächlich in der Realität, also in unserer jetzigen Realität, glücklicherweise auch schon einige Menschen, die da den Mut haben, einige Menschen, die in, ja, ich möchte sagen, alternativeren Begleitungskontexten unterwegs sind. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie zum Beispiel auch Menschen, die jetzt im therapeutischen Rahmen arbeiten, ohne Kassenzulassung, also so in privateren Begleitungen tätig sind. Genau, da hattest du auch schöne Erfahrungen in der Fokusgruppe dazu geteilt.
Ich und Graubuntes, wir haben da Erfahrungen gemacht.
ich habe das ja ganz oft gehabt, dass vorher ja auch so, sie dürfen jetzt nicht dissoziieren oder sowas. Und dass die mich irgendwie versucht haben, da im Raum zu behalten und dass es verboten war und so. Dass es da so ganz klassisch Regeln gab. Und ich glaube, die sind dann einfach, die nehmen dann das, was jetzt gerade da ist, und gehen damit um. Ich habe ja auch Therapeutinnen gehabt, die nicht so toll waren. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass sie erstmal viel, viel wärmer sind. Und ich meine, die sind irgendwie gleichzeitig super persönlich, aber auch immer noch professionell. Und ich glaube, was sie auch haben, ist, dass sie einfach mitfühlen. Und ich glaube, was auch richtig, gerade so bei der Therapieperson, bei der ich jetzt zum Schluss war, ich konnte einfach da sein, wie ich war.
Ich selber habe zum Beispiel eine Therapeutin, die hat keine Kassenzulassung, die hat auch keine Standardausbildung. Ich muss sie selber bezahlen. Das ist ein irrer Kreislauf. Die muss irgendwie Geld verdienen. Ich möchte mit ihr arbeiten, weil das für mich ein alternativer Support ist, den ich aber genauso möchte. Weil es das erste Mal ist, was mich auch wirklich weiterbringt. Es ist irgendwie klar, ich brauche einen Job, mit dem ich das finanzieren kann, weil sie muss einen bestimmten Stundensatz nicht des Supports ansetzen.
Ja, da habt ihr beide glücklicherweise schon einiges an guten Erfahrungen gesammelt. Und gerade was Graubuntes auch gesagt hat, dieses gleichzeitig persönlich sein und doch professionell sein, das wird Menschen in der Gesellschaft ja ganz oft unterstellt, dass das nicht möglich ist. Ne? Das hatten wir auch vorhin mit dieser professionellen Distanz, das der krasse Gegensatz dazu, dass du eben sagst, ich muss, um hier begleiten zu können, professionell sein, ich muss das gelernt haben, ich muss das an der Uni gemacht haben, ich muss da aus einem akademischen Kontext oder aus einem beruflichen Kontext reingehen und da eben das Gegenteil zu diesen Begleitungen, die sagen, ja, ich mach das auch natürlich fundiert auf einem Wissen, aber auch vor allen Dingen auf dem Erfahrungswissen. Ja, ich habe das erlebt, kann da Brücken schlagen, ne? Ich kann eine Verbundenheit herstellen und mich trotzdem dafür bezahlen lassen. Ganz anders geht es ja tatsächlich auch nochmal ab in so Beispielen. René hatte da auch eins, was jetzt wirklich doch ein ganz alternatives Konzept ist, wo es, glaube ich, ja, bis auf in Berlin und hier und da, also ne, schreibt mir gerne, wenn es nicht so ist. Ich fahre immer gerne von neuen Projekten, aber die es da nicht so viel gibt. Also so in Richtung Community Support hat René da Erfahrungen mit einem selbstorganisierten Kollektiv gemacht.
Also, ich bin in dem Queer Cancer Kollektiv für trans, non-binäre und nicht weiße Menschen. Wir mischen uns da mit den unterschiedlichsten Anteilen, die wir da so haben, jeweils. Das ist ganz cool, aber das ist halt nur der Ort, das Ganze ist angebunden an auch ein Gesundheitszentrum hier in Berlin, die halt für Trans-BIPOC-Menschen versuchen, Gesundheitsversorgung aufzubauen. Eine alternative Gesundheitsversorgung letztlich. Aber das ist ja das, was auffällt, dass da, wo das System aktiv ist, das System eigentlich an allem vorbeigeht. Ich glaube auch, oder ich habe ja auch mitbekommen, auch cis-weibliche Frauen fühlen sich in dem System genauso unwohl. Aus anderen Gründen halt. Ne? Also ich glaube, und diese dein Verweis vorhin auf quasi alternative Supports jeglicher Art fällt ja auch auf. Ne? Das sind immer oder fast immer Einzelmenschen, die dann die aus diesem System halt raustreten und irgendwas anders machen, weil sie halt was anderes anbieten wollen.
Ja, Einzelmenschen. Das ist genau die Erfahrung, die ich eher gemacht habe. Also ich habe leider noch nicht so ein schönes Kollektiv kennengelernt oder konnte noch nicht Teil davon sein oder mir das mal anschauen. Und bei mir, in meiner eigenen Erfahrung, ging es hauptsächlich, wenn es jetzt um positionierte Begleitung ging, eher aus dem engeren Umfeld. Also Menschen, die ich gut kenne, Menschen, die mir nahestehen, aber auch teilweise wirklich Menschen, die ich gerade so im Bereich Instagram-Community etc. wirklich aufgrund der Verbundenheit, der geteilten Erfahrung, des Verrücktseins oder eben von verschiedenen Traumata, die uns da zusammengebracht haben. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art des Vertrauens, das ich da herstellen kann.
Weil ich brauche, dass Menschen, denen ich vertraue, die ich lieb habe, mir sagen, du kannst es folgendermaßen einsortieren, ich schaffe das alleine nicht.
Ich würde auch jederzeit lieber mit Menschen sprechen, die eben nicht dieses Professionalisierte, wie auch immer, da dran haben. Und da ist dann die Ressourcenfrage, ne? Wie viele Ressourcen hat denn der Freundinnenkreis und die Community?
Ja, Ressourcen ist das Stichwort, genau. Also ich glaube, wir haben auch in der Fokusgruppe, du und ich, darüber ein bisschen diskutiert, da werden wir gleich was draus hören. Und haben dann aber auch beim Vorbereiten des Podcasts ein bisschen drüber gesprochen, was es bedeuten könnte, wenn Care-Arbeit entlohnt werden würde, also diese Care-Arbeit vor allem in Bezug auf sowas Community Support, in Bezug auf Krisenunterstützung. Und da hattest du bei der Fokusgruppe ein bisschen berichtet, wie du dazu stehst.
Ne, zum Beispiel im Vergleich zu, es ist halt Community-Arbeit oder es sind halt Friends, die mich unterstützen, sondern das sind jetzt Menschen, also genau, sondern das sind genau diese Menschen, Community und Friends, die kriegen Geld für ihre Unterstützung. Was passiert dann?
Ich glaube, dann würde ich da auch arbeiten.
Und ich glaube, du wirst einen verdammt guten Job machen.
Danke. Ich würde sofort meinen Job aufnehmen, ja. Also ich glaube, das wäre halt super, ja, wenn Leute dadurch auch ihre Existenzen im kapitalistischen Zwang halt quasi sichern könnten. Das wäre doch eigentlich, also wie gesagt, deswegen ist ja auch bei mir eine Traumvorstellung, dass du den Leuten zum einen individuell basiert halt eine Wertschätzung entgegenbringst, zum anderen aber auch im gesellschaftlich der ganzen Arbeit, dieser Community-Arbeit oder eben auch der emotionalen Arbeit da so eine Wichtigkeit einräumst.
Also der Unterschied zwischen dieser alternativen Supportstruktur und den Friends und Community ist ja das Bezahltwerden eigentlich. Und ich habe mich halt gefragt, ich meine, ich habe ja auch, jetzt nicht als Krisenbegleitung, ne, aber ich habe ja auch Menschen begleitet für Geld in ihrem Alltag, die herausgefordert waren. Und das ist schon eine andere Rolle. Und das finde ich halt interessant daran, also in meinem Kopf war es so, ich gehe voll spontan voll mit dem Gefühl, dass du hast, Kat, das ist doch super und endlich wird das bezahlt, weil wir wissen, wie viele aber wir da leisten und wie viele Menschen, richtig viele Menschen unterstützen und halt trotzdem die ganze Zeit total die krassen Geldprobleme haben. Und das wäre dann wenigstens vorbei.
Da hört man schon ein bisschen raus, dass wir beide uns da schon ausgetauscht haben und Gedanken drüber gemacht haben. Und genau, einerseits eben so eine Idee von einer Aufwertung der Care-Arbeit, weil wir leben im Kapitalismus und Aufwertung funktioniert im Kapitalismus meistens durch Finanzierung der Arbeit, die du leistest, neben der ganzen Unsichtbaren. Und Care-Arbeit ist ja meistens unsichtbar. Und natürlich, wenn ich Geld dafür bekommen würde für die Unterstützung, hätte ich vielleicht auch ein bisschen weniger Geldsorgen.
Ja, das stimmt. Zum einen sind jetzt die positiven Seiten oder die wir uns so vorstellen könnten bei so einer anderen Aufwertung meiner gegebenen Ressourcen da drin. Aber es kann tatsächlich auch negativere Seiten daran geben. Und die hattest du vor allen Dingen dann auch nochmal aufgezeigt in der Fokusgruppe, Rosa.
Das ist so ein bisschen wie, jetzt mal ganz steil verglichen, aber wenn ich sage, ich möchte meine Kunst jetzt zum Job machen oder so, ne? Also es macht ja was. Ich komme in eine andere Rolle, wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich Dinge tue. Und dann ist die Frage, wie viel Freiwilligkeit ist da noch da? Das ist ja bei Lohnarbeit nicht unbedingt gegeben.
Wie du ja vorhin auch angemerkt hast, das ist eben nicht gerecht, im Gegensatz zu einer Ärztin oder einer Therapeutin entlohnt wird, sondern als Ehrenamt. Es wird so den Leuten sehr individualisiert überlassen, sich zu kümmern oder nicht. Und dieses, was ich beschrieben habe, dass da eben die Leute zum einen, wie gesagt, wertgeschätzt werden in ihrer Rolle, ob du jetzt da mit Erfahrung, wie gesagt, in welcher Art auch immer du da gesammelt oder Betroffenheit.
Wenn was so im kapitalistischen System halt irgendwie so kommodifiziert wird, also zur Ware wird im Prinzip, wenn meine Unterstützung zur Ware wird auf eine Art, geht dir dann nicht vielleicht eine Herzlichkeit ab?
Und dann hattest du auch gesagt, die Unfreiwilligkeit, dass man dann das nicht mehr so freiwillig macht bei Lohnarbeit, da müsste man sich das auch überlegen. Und die Herzlichkeit hattest du auch gesagt. Also wenn etwas im kapitalistischen System halt irgendwie so kommodifiziert wird zur Ware, dann vergeht auch die Herzlichkeit vielleicht.
Ja, vielleicht. Das wäre zu besprechen. Das fände ich auch ein interessantes Forschungsthema tatsächlich, mit Menschen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ich habe Menschen unterstützt in der Lohnarbeit und natürlich auch in meiner Freizeit. Und das sind ganz verschiedene Rollen, die ich da einnehme, obwohl ich fast das Gleiche tue. Und ich habe mich aber immer mehr unter Druck gefühlt, sobald ich Geld dafür bekommen habe.
Ja, das bringt es so.
Interessanterweise, ja. Ne?
Auch eine Erwartungshaltung.
Ja, obwohl ich dann auch, Ja, genau. Ich habe ja nicht bei meinen Friends gedacht, dass es mir weniger wichtig, dass es denen gut geht. Das ist so absurd. Man hätte auch sagen können, der Druck steigt bei Leuten, die ich liebe, ja, weil ich unbedingt will, dass es ihnen gut geht und dass ich das gut mache. Aber das Interessante ist, die Tatsache, dass ich für das eine Geld bekomme und für das andere nicht, hat bei dem für Geld gemacht, dass ich mich unter Druck gesetzt habe und gedacht habe, ich muss jetzt hier richtig high performen.
Aber ich glaube, das ist auch so eine ganz tief bei uns einfach internalisiert, eine monetäre Aufwertung unserer Aktivitäten, wie auch immer. Dadurch nimmt es einen ganz anderen Rahmen ein. Dadurch hat es dann dieses Professionalisierte, was dann ja auch wichtiger und richtiger ist. Also ne, ich sage das jetzt nicht, weil ich das so sehe, sondern ich glaube, dass das ganz tief in unseren Köpfen ja verankert ist und dass es so schwer ist, das wegzudenken. Und das finde ich so schade. Cool. Aber eigentlich ist es ja auch persönliches Ziel von mir, aber auch wieder gerne in die Community herein. Und ich würde mir wünschen, einfach für ja uns Menschen oder uns als Community, dass wir da ein bisschen weg davon kommen könnten, weil das ja auch als ganz schöne Strukturen, die ich mir da vorstellen könnte, dadurch geschaffen werden könnten, die erstmal natürlich mit Geld entlohnt werden sollten, aber auf die lange Sicht, dass ja eine gesamtgesellschaftliche Veränderung dann eben auch stattfinden könnte. Das heißt, dass eine bessere Gesellschaft, eine achtsamere Gesellschaft, Menschen, die eben ihre eigenen diskriminierenden Verhaltensweisen hinterfragen, aufgrund des geteilten Erfahrungswissens von Menschen mit Diskriminierung, ne, und die sich dann gegenseitig auch bilden können dazu. Deswegen meinte ich ja auch vorhin, was ich mir vorstellen könnte, was so eine Maßnahme wäre, dass Wissen über Verrücktheiten, Wissen über Krisen, ne, jetzt mal ganz konkret gesagt, schon auf den Schulplan gehören sollten. Ne, dass sich alle Menschen damit auseinandersetzen sollten, genauso wie sich alle Menschen damit auseinandersetzen sollten, was Rassismus mit dir macht, ne, oder was Queerfeindlichkeit mit einem Menschen macht. Weil wir wissen das, ne? Wir haben das im Alltag erfahren, wir haben, das wiederholt sich, das sind Strukturen und um diese Strukturen aufzubrechen, sollte das eben ganz breitflächig geteilt werden, dieses Wissen, und da einfach ein Konsens irgendwann darüber bestehen, dass gerade Menschen, die selber etwas erfahren, da nochmal eine ganz andere Expertise dazu reinbringen können und diese eben auch so gewertschätzt werden sollte und in dem System, in dem wir nun mal leben, auch erstmal mit Geld entlohnt werden sollte. Das sehe ich schon so gerade.
Ich finde halt das Spannende an dem, was du gerade auch beschreibst, ist, wir könnten von klein auf lernen oder sollten, mit Krisen umzugehen. Ich denke mir so, letzten Endes hat jeder Mensch im Leben mindestens mal eine Krise, womit ich das nicht gleichsetzen will. Es gibt Menschen, die haben lebensexistenzielle Krisen und zwar regelmäßig und sind am Überlebensstruggeln und andere haben halt auch mal eine Krise. Es ist mir schon wichtig, dass es da Unterschiede gibt oder dass es so ein Kontinuum der Krisenhaftigkeit gibt. Ich glaube, wenn wir alle von klein auf lernen würden, mit Emotionen umzugehen, alle, egal welche Emotionen, ja, hätten wir schon mal richtig viel gewonnen, weil dann könnten wir anders mit ihnen umgehen, auch bei anderen Leuten sie besser erkennen und auch besser annehmen können und dann auch eben mit Krisen anders umgehen können. Und das Tolle an dieser Sache, genauso wie in Bezug auf Rassismus zum Beispiel, ich als weiße Person, wenn ich mir Gedanken darüber mache und gucke, welche Rolle ich da drin spiele und was mein Weißsein mit meinem Leben und meiner Position und meinen Privilegien zu tun hat, ich persönlich habe davon auch Vorteile. Mhm. Und das ist halt das Geile. Es geht ja nicht nur darum, Rücksicht zu nehmen auf die Verrückten, die von Rassismus Betroffenen, die Queeren, sondern wie mit Feminismus ja auch. Der ist ja nicht nur gut für Schlinders, für Menschen, die keine Männer sind. Der ist ja auch für Männer gut. Das ist nur noch nicht so angekommen. Und ich habe das halt auch zum Beispiel in der Lohnarbeit oft gemerkt, dass die Verrückten oft auf eine Art mehr auf sich geachtet und gesagt, ich kann das nicht, das ist mir zu viel, während die Leute, die als nicht verrückt gelten, sich ultra krank und fertig mit der Welt zur Arbeit geschleppt haben und nicht mitmachen konnten, weil sie konnten einfach nicht, ganz klar. Und ich mir gedacht habe, ey, es wäre besser, wenn du zu Hause wärst, aus unterschiedlichen Gründen, für dich selber, aber ehrlich gesagt auch für die Gruppe. Das ist gerade eher anstrengend. Aber hallo. Genau, und es nur ergänzend zu dem, was du eigentlich gesagt hast. Das ist nicht nur für die sogenannten Betroffenen oder so besser, sondern tatsächlich für die ganze Gesellschaft wäre es viel besser, wenn wir frühzeitig anders mit Emotionen umgehen könnten. Und trotzdem möchte ich nochmal einhaken, ich habe die Vermutung, wir haben es ja leider noch nicht so, ich gehe voll mit deinem Entwurf einer besseren, schöneren Welt und wo Support eine andere Rolle spielt. Und trotzdem frage ich mich, ich meine, die Gesellschaft mit all ihren giftigen Anteilen, die ist ja in uns allen drin, das können wir auch nicht verweigern. Wir können versuchen, aware zu sein, uns das anzugucken und Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe das Gefühl, wenn das Geld reinkommt, ist das nochmal so eine zusätzliche Herausforderung, nicht doch noch mehr in diese ganzen toxischen Teile der kapitalisierten Gesellschaft reinzufallen. Also wie soll ich sagen, ich müsste mich nochmal doppelt anstrengen, dass genau das nicht passiert, was ich vorhin beschrieben habe. Und ich frage mich, ob das wirklich gut aufhebbar ist.
Dieser Druck, der ist auch sehr real. Der wird eben erzeugt, sobald du da etwas für deine Leistung erhältst. Leistung.
Ja, naja, da kann man es ja sogar positiv sagen. Es ist eine Leistung, jemanden zu unterstützen, zu begleiten in einer Krise. Also eigentlich müssten wir halt einfach das Geld abschaffen und den Kapitalismus, dann würde das schon gut laufen. Was ich aber auch spannend finde, von wegen Kommodifizierung, ist auch so eine Debatte. Da geht es jetzt nicht unbedingt um Community Care, sondern nochmal zurück um zum Beispiel positionierte Begleitung. Diese Essentialisierung von Erfahrung. Das heißt ja, dass du quasi reduziert wirst auf deine Erfahrung, auf zum Beispiel deine Position als Genesungsbegleiterin und vor allem auf das, was du da als verrückte Person mitbringst und nicht als das, was du sonst noch alles bist. Und das ist halt auch so ein Fallstrick. Und deswegen finde ich, wenn wir von positionierter Begleitung reden, dass wir uns dann auch Gedanken machen müssten, wie Leute, die diese Begleitung machen, was du schon in dem einen Zitat angesprochen hattest in Sachen Accountability und so, dass wir da auch was lernen müssen. Wir müssen da schon uns weiterbilden in Bezug auf Verantwortlichkeit und so weiter und so fort. Und sowohl beim Einsetzen des Wissens als auch beim Umsetzen des Wissens sozusagen.
Erstmal finde ich das ja gar nicht falsch, diese Essentialisierung in dem Sinne, erstmal auf deine Rolle in dem Moment. Ja. Mhm. Nur wie wir vorher schon gesagt haben, das sollte halt nicht diese Distanz hervorrufen, weil in dem Moment bist du ja da in deiner Krisenbegleitung, weil du eben diese Erfahrungen gemacht hast und diese Brücken schlagen kannst und in Verbindung gehen kannst.
Das stimmt.
Na, also ich finde, das steht dem gar nicht mal so konträr entgegen, dass ich mir sehr bewusst bin in diesem Moment. Ich mache das gerade, weil ich eben Bezug nehmen kann, anders Bezug nehmen kann, als Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und diese Erfahrung als Ware dann anzusehen, das finde ich schwierig, klar. Bestehend gibt es das als Ehrenamt, gibt es sehr low-levelig bezahlt, quasi Niedriglohn-Geschichten und das ist natürlich ganz falsch. Aber was für eine Bezahlung oder was für eine Wertschätzung, eine monetäre Wertschätzung könnte ich dir dafür auch verlangen oder würde ich dafür verlangen wollen, damit ich diese Rolle nicht als Leistungsdruck oder ich muss besser sein oder ich muss mich da verbessern oder ich muss mich professionalisieren sehen könnte. In erster Linie erstmal wirklich mich auf meine Rolle als Krisenbegleitung zu besinnen. In dem Moment, finde ich, wäre mir jetzt persönlich auch hilfreich, zu dem, was ich auch vorher gesagt habe, um eben zu differenzieren, was mache ich gerade, welche Ressourcen habe ich gerade, wie bin ich gerade da in dieser Krisenbegleitung, kann ich das auch machen? Also im Stichwort Accountability.
Ich verstehe. Ich habe auch eher von dem Außen abstrahiert, also wie das Außen eines dann einen Menschen dann positioniert und reduziert auf eine Perspektive. Wie gesagt, es gibt so Genesungsbegleiterinnen, also Menschen mit eigener Erfahrungsexpertise in Bezug auf Verrücktheit in klinischen Kontexten, gibt es unterschiedliche Studien und Erfahrungsberichte und ich bin da sehr skeptisch. Und das wäre vielleicht auch die Frage oder ein Wunsch oder eine Forderung. Meiner Meinung nach eine Bedingung. Eine gute, positionierte Begleitung kann nicht in einem Kontext wie der Psychiatrie passieren. Weil du bist ja keine Insel. Du kannst nicht, wenn du dann 5, 6 positionierte BegleiterInnen hast, die Psychiatrie damit, vielleicht kannst du, also ich will das auch gar nicht unterschätzen, der einen oder anderen Person wirst du auf jeden Fall krass helfen können. Aber ich glaube, du wirst in diesem krassen System, das so unangenehme Strukturen hat und derartig hierarchisch und diskriminierend arbeitet, da gehst du unter. Beziehungsweise ich glaube, dass dann oft solche Dynamiken passieren. Ich habe das auch schon mal mitbekommen bei einem Interview von einer Person, dass sie sich selbst sehr stark distanziert hat von anderen NutzerInnen. Und das war, glaube ich, nötig, weil sie sonst von ihren KollegInnen immer als die verrückte Person, also du bist ja dann quasi für die meisten selbst Insassin. Ja, du bist für die ja selbst Nutzerin. Du wirst nicht so richtig ernst genommen und die hat sich dann halt noch stärker distanziert von den anderen Verrückten als die Nicht-Verrückten. Ja. Damit du nicht unter den pauschalen Verdacht auch gerätst der ewigen Parteinahme und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, innerhalb des Systems ist es schrecklich. Also es müsste dann halt eher in so einem in einem Community-Support-Letting oder eben irgendwas Selbstorganisiertem oder sowas, wie das Weglaufhaus hier in Berlin. Also so in einem Kontext, wo du halt nicht die ganze Zeit den Battle mit dem System fighten musst innerhalb dieses Mikrokosmos.
Also da bin ich wirklich ganz auf deiner Seite, wenn du das so quasi spezifizierst und sagst, der Außenblick, das haben wir ja leider in ganz vielen Bereichen. Du wirst dann in Räume gelassen als Expertin, wirst dann aber trotzdem nicht ernst genommen.
Ja.
Was diese ganze professionalisierte Geschichte wieder, ob es jetzt eine Peer-Forschung ist oder ein Antidiskriminierungstraining, ne, was du durchführst, dann kommst du eben auch quasi nur als die Person rein, die darüber reden darf, aber sonst auch nicht wirklich so wichtig ist.
Ja, ganz genau. Und du bist auf einmal, du bist ein eindimensionaler Mensch. Du hast dann nur noch eine Dimension, die ist interessant. Im schlimmsten Fall ist es dann auch tokenistisch. Also dann bist du halt irgendwie so ein Vorzeigemodell und wirst eben darauf reduziert so. Und wir haben ja hier auch eine Person of Color, die mit uns, was weiß ich, Antirassismus-Training macht oder wie auch immer. Und dann bist du auch wirklich nur die Person of Color und nicht das, was du alles noch so bist und kannst.
Ja, schlimm.
Ja, voll. Und ich glaube, so ähnlich kann das eben in diesen ganzen anderen positionierten Begleitungssituationen könnte das eben auch passieren, dass du dann reduziert wirst und einfach auch letzten Endes instrumentalisiert wirst. Und das passiert, glaube ich, wenn du halt so ein normales System hast und da ein paar tolle Menschen reinstreuselst.
Das normale System.
Ja, ne?
Also das, was wir gerade haben.
Das, was wir haben.
Ja. Das Unnormale eigentlich, ja.
Und du musst die ganze Zeit gegen diesen Assimilierungsdruck ankämpfen, also gegen diesen Druck, dass du dich anpassen musst an das System. Und da kriegst du ein Burnout. Also, ja. Deswegen, also.
Da kannst du gleich drinbleiben. Wieder
ja, ganz Team. Genau, scheiße. Du musst du wieder die andere Seite
nutzen. Ich bleib.
Ich glaube, ich bleibe heute in der Gruppe, aber andersrum.
Ja. Nee, da könnte ich mir auch eher in so Settings, von denen René auch gesprochen hat, also in einem selbstorganisierten Kollektiv, in Community-Konzepten. Ja, aber wie gesagt, da ist dann das Schwierige, auch da bist du quasi eine Insel mit der Community zusammen, in der gesamtgesellschaftlich. Und es müssen einfach immer ein paar Leute raus und müssen gesamtgesellschaftlich kämpfen.
Da hast du recht.
Ja.
Die Tapferin. Danke für eure ganze tolle Arbeit.
Ja, in dem Sinne können wir auch sagen, danke für das große Interesse an unseren Ausführungen oder an den Ausführungen der ganzen Fokusgruppe und Interviews. Ich glaube, das sind so Schritte, die auch ganz wichtig sind, um so andere Positionen mal reinzubringen, ja,
das
und auch betroffenen Perspektiven ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, dass das auch zu was ganz Gutem führen kann. Wir haben ja jetzt heute uns tatsächlich, wenn wir das jetzt nochmal Revue passieren lassen wollen, sind wir wirklich dahergekommen, dass wir uns erstmal angeschaut haben, wie können Menschen in Krisen besser begleitet werden oder wie wollten wir auch als Verrückte in unseren Krisen besser begleitet werden und welche Rolle spielt da auch dieses Erfahrungswissen, das wir oder andere in unserem Umfeld mit sich bringen, welche Rolle spielt das dabei?
Ja, und auch vor allem in Bezug auf das, was wir irgendwie so ein bisschen ausgemacht haben als eine der Grundlagen für eine hilfreiche Unterstützung oder eine, die ihren Namen verdient als Unterstützung, dass da Resonanz eben ein ausschlaggebender Faktor ist und neben der Resonanz eben auch die Anerkennung der Identität der Menschen, die da, ich sag mal, hilfesuchend sind. Also sowohl die Möglichkeit, in Resonanz zu gehen, als auch eben sich sicherer zu fühlen, in dem, wie Mensch gerade da ist, dass das die Base ist, um sich wohlzufühlen und dass Erfahrungswissen da eine gute Brücke sein kann.
Mhm. Ja, da haben wir uns ja auch nochmal verschiedene Konzepte, die es schon gibt, bezüglich positionierter Begleitung angeschaut und die auch in die Richtung einer Professionalisierung dieser ganzen Methodik oder dieser ganzen Vorgehensweise gehen. Aber haben uns jetzt am Ende auch nochmal gefragt, Rosa, du und ich, könnte das denn noch weiter gesponnen werden und welche Gefahren gibt es vor allen Dingen dabei, wenn eben Erfahrungswissen oder Menschen, die mit Erfahrungswissen begleiten in Krisen, entlohnt werden und höher entlohnt werden und mehr professionalisiert werden, dieser ganze Bereich. Und ich glaube, da sind wir auch nicht ganz und gar zu einer befriedigenden Antwort gekommen, weil da auch einfach in dem Bereich noch so viel passieren muss, auch ja so eine andere Perspektive, größere Perspektive darauf auch betrifft.
Voll. Und weil es irgendwie auch so ein Gefühl ist von, das ist halt die Sache mit den Reformchen und der Revolution, ne? Also wir versuchen halt gute Reformen zu finden, eine gute Veränderung zu finden, damit Menschen in Krisen sich besser unterstützt fühlen und vor allem, wie du auch schon genannt hast, Menschen, die mehrfach marginalisiert werden in der Gesellschaft, wie die sich sicherer fühlen können. Und genau, und ich, also wir sind uns beide ja sehr einig, dass Menschen mit eigenen Krisenerfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen auf jeden Fall eine Riesenbereicherung oder oh Gott, ich habe nur so ungemeine Worte wie Bereicherung und Assets. unglaublich hilfreich sein würden in der Unterstützung von Menschen in Krisen. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch, Kat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Rosa.
Juhu. Wir könnten auch stundenlang so weitermachen. Wir hören jetzt aber mal auf.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube, wir hören jetzt hier auf und können ja auch an anderer Stelle dann wieder weitermachen.
Sehr gut. Alles Gute an alle, die zugehört haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und auf bald.
Genau, und passt auf euch auf.
Oh ja.
Supported each other und look out for each other.